NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Juni 1988. Der Todestag der österreichischen Bildhauerin Anna Mahler.
Sie war schön. Eine schöne Hexe, eine Nixe, ein elbisches Wesen. Schlank und grazil.
Nicht die schwärmerische Beschreibung eines verliebten Verehrers. Hier erinnert sich die Schriftstellerin Hilde Spiel an eine faszinierende Frau, eine Künstlerin, flirrend attraktiv und begabt, die Bildhauerin Anna Mahler.
Mit seidig-gelblichen Haaren und diesen großen, herrlichen Augen, veilchenblau, mit dem melancholischen Mund. Eine fabulöse Frau.
Anna Mahler bezauberte viele Menschen, besonders die Männer, selbst wenn sie abserviert wurden, wie der Schriftsteller Elias Canetti.
Es war beinahe etwas Erhabenes in der Art, wie sie mit einem umging, als habe sie ein natürliches Recht darauf, zu erheben und abzusetzen, ohne Erklärung, ohne Behutsamkeit. Als habe der, den es so treffe, selbst für den härtesten Schlag dankbar zu sein, weil er von ihr kam.
Anna Mahler kannte keine Kompromisse, selten in der Liebe, nie in der Arbeit. Da war sie leidenschaftlich entschieden, unerbittlich hart und wurde doch nie so erfolgreich und berühmt, wie sie es hätte sein können.
Ich frage mich sehr, warum mein Leben als Bildhauerin schiefging,
schrieb Anna Mahler in einem Brief kurz vor ihrem Tod am 3. Juni 1988, heute vor 30 Jahren. Sie wusste, es hätte besser laufen können. Unter anderen Bedingungen hätte es nicht Judenverfolgung und Exil und Zerstörung gegeben und wäre sie mit ihrem Werk nicht so unbeirrbar zeitlos geblieben.
Es gibt ganz viele Aspekte, die sich in diesem Leben bündeln und die dieses Leben von Anna Mahler so interessant machen.
So die Bonner Autorin und Verlegerin Barbara Weidle, die ein Buch über Anna Mahler herausgegeben hat. Sein Titel ist ein Zitat.
Ich bin in mir selbst zu Hause.
Annas Motto seit Kinderjahren. Sie musste schon früh ihren eigenen Platz finden, um bei der Ausstrahlung ihrer charismatischen Eltern nicht unterzugehen. Denn Anna Mahler, 1904 in Wien geboren, war die Tochter des Komponisten Gustav Mahler und seiner Frau Alma. Ein Powerpaar von ungeheurer künstlerischer und gesellschaftlicher Präsenz.
Sie hat sich sehr mit ihrem Vater identifiziert. Er war für sie mehr Vorbild als ihre Mutter. Seine Stringenz, seine Konsequenz, seine harte Arbeit. Sie hat ihn auch sehr geliebt.
Und er liebte sie. Sie durfte sogar dabei sein, wenn er arbeitete.
Ich erinnere mich an sein Zimmer und an seinen Schreibtisch. Ich stand links, beobachtete ihn. Ich erinnere mich an seine Hände, ihre Form und die Flachheit seiner Finger vom vielen Spielen. Ich kann die Seite sehen, an der er arbeitete, die Form des Messers, das er gebrauchte, um die Noten wegzuschaben.
Das war wenige Monate vor Gustav Mahlers Tod 1911. Anna war 7 Jahre alt, als er starb. Auch hier Erinnerungen, aber gebrochen, einzelne Momente, nur Fetzen von Emotionen überlagert. Sie prägten ihr ganzes Leben.
Das war im Grunde auch ihre Tragik, dass sie die Tochter von Gustav Mahler war.
Viele Menschen wollten Anna nur kennenlernen, um etwas über ihren Vater zu erfahren. Ihr eigenes Werk und die eigene Person schienen keine Rolle zu spielen. Ambivalenz also, zwischen Liebe und Stolz auf der einen Seite und Abwehr auf der anderen, um nicht im Schatten des berühmten Musikers zu verschwinden. Und dann war da auch noch die Mutter. Alma Mahler, bildhübsch, suggestiv, eine leidenschaftliche Klavierspielerin, die unter dem Einfluss ihres Mannes das eigene Komponieren aufgegeben hatte.
Es gibt sehr viele Beschreibungen, dass sie eine sehr komplexe, anstrengende, aber auch sehr schillernde Persönlichkeit war, sehr glamourös, sehr klug, sehr gebildet, sehr bestimmt. Das hinterlässt natürlich in einem Kinderleben Spuren.
Nicht zuletzt durch Almas viele Liebhaber, Künstler allesamt, Musiker, Schriftsteller, Maler, Architekten. Die Liste liest sich fast wie ein Who's Who der Wiener Bohème jener Jahre, als man sich in Almas berühmtem Salon traf. Die beiden Männer, die sie nach Gustav Mahler heiratete, stehen stellvertretend für viele andere. Der Architekt Walter Gropius und der Dichter Franz Werfel. Mit Gropius hatte sie eine zweite Tochter, Manon, Annas geliebte Halbschwester, die schon mit 19 starb. Mit Werfel blieb Alma bis zu seinem Tod zusammen. Und mitten in diesem Wirbel eben Anna.
Als Kind war es sehr einfach.
erzählte Anna Mahler später rückblickend über ihre dominante Mutter.
Es war ihr vollkommen gleichgültig, ob ich nun eine Erziehung genieße oder Schule besuche oder so. Ich war meistens zu Hause.
Wo sie mit klaren, kühlen Augen den Trubel beobachtete. Gucki nannte man sie im Familien- und Freundeskreis.
Die Anna Mahler ist, das zeichnet sie ja eben aus, kein Opfertyp. Sie ist auch mit dieser Mutter sehr geschickt umgegangen.
Ein hochdramatisches Schlüsselerlebnis wurde der Streit um Richard Wagner, Almas musikalischem Gott. Stundenlang spielte sie Klavierauszüge seiner Opern. Tochter Anna musste die Noten umblättern, bis sie selbst eine talentierte Klavierspielerin, Johann Sebastian Bach, für sich entdeckte. Die Mutter war außer sich, sie verachtete Bach, doch Anna gab nicht nach.
Es war wirklich ein furchtbarer Kampf. Und die Alma, die ersten Tage war sie im Bett und hat geheult. Sie hat leicht geheult. Ich heule nicht leicht, aber nachgeben tue ich auch nicht. Aber es war eine entsetzliche Zeit für beide. Sie hat auch darunter sehr gelitten.
Ein Abnabelungskampf mit Folgen für das Mutter-Tochter-Verhältnis bis zum Ende ihres Lebens.
Die Alma hat das Talent gehabt, Sklaven zu machen. Und plötzlich ist also ein kleiner Sklave entrutscht und nie wieder geworden.
Doch das Leben der Mutter gab auch die Blaupause für Anna Mahler ab, zumindest in ihrem Verhältnis zu Männern. 5-mal war sie verheiratet, das erste Mal mit 16.
Das war, glaube ich, keine Lust an den Männern. Sie war sehr jung und sie interessierte sich auch gar nicht übermäßig für ihren ersten Ehemann, Rupert Koller, sondern für seine Mutter.
Brancha Koller war eine bekannte Wiener Malerin und Mäzenin, wohlhabend, kultiviert und ein warmherzig-mütterlicher Typ.
Sie wurde in diese Familie eben sehr gut aufgenommen und hatte noch eine Künstlerin als Schwiegermutter, der sie sehr zugetan war und die sie sicher auch sehr inspiriert hat.
Doch die Ehe hielt nicht lange. Anna fand ihren Mann einfach zu langweilig. 1922 lernte sie in Berlin den Komponisten Ernst Krenek kennen, den sie 2 Jahre später heiratete.
Das war ein sehr ernstes Leben da. Es war die atonale Zeit der Musik, die mir ungeheuer gefallen hat. Es war noch alles sehr, sehr lebendig. Er hat Berlin als Boden gebraucht. Und dann ist er nach Wien gegangen. Und ich glaube nicht, dass Wien ein sehr glücklicher Ort ist. Und vielleicht auch für ihn nicht war.
Nach 3 Jahren jedenfalls war auch diese Ehe am Ende. Der nächste Mann wurde der Verleger Paul Schollnay, wohlhabend und gut in der Wiener Gesellschaft vernetzt. Doch Anna als Tochter von Gustav und Alma Mahler war selbst Teil der intellektuellen und künstlerischen Crème de la Crème. Nach 3 Jahren war Schluss. Die gemeinsame Tochter blieb beim Vater. Wien war damals bis weit in die 20er Jahre neben Berlin das Zentrum der künstlerischen Avantgarde. Man experimentierte in Literatur, Musik, Malerei, fand neue Ausdrucksformen für die Moderne, für eine zerrissene Welt. Anna Mahler schwamm mit in diesem Strom, suchte dabei nach einem eigenen Weg und landete schließlich bei der Bildhauerei.
Ich wusste immer, dass ich nicht Musikerin werde, weil ich konnte nicht auswendig lernen leicht. Ich konnte nicht improvisieren. Ich konnte auch im Malen ohne Modell nicht. Und plötzlich wusste ich, in der Bildhauerei habe ich nie ein Modell bekommen. Ich habe auch keine Skizzen gemacht. Ich wusste jetzt, das ist es.
Damals war Steinbildhauerei ungewöhnlich für Frauen, aber gleichzeitig war es wichtig und künstlerisch angesagt, in Stein zu arbeiten. Und sie wollte das dann machen, weil es so ein harter Weg war, glaube ich auch. Und da hat sie sich wieder sehr mit ihrem Vater identifiziert als Künstler, der ja sehr hart gearbeitet hat.
Anna Mahlers Ausbildung zur Bildhauerin war so unsystematisch wie die zur Kinderzeit. Sie holte sich Tipps und Anregungen bei dem jungen Wiener Bildhauer Fritz Wotruber, in Rom bei Giorgio Di Chirico, in Paris auf der Kunsthochschule. Unsicher und doch unbeirrbar.
Diese Bildhauerei, das war sozusagen eine Kunstform, die noch nicht besetzt war, die hat sie auch gerettet. Weil sie hat ja selbst einmal gesagt, dass sie ein solches Glück durch diese Arbeit gefunden hat, weil sie etwas Eigenes hatte.
In den 30er Jahren begann Anna Mahler, sich einen Namen zu machen. Durch große, figürliche Darstellungen aus Stein, durch sensible, expressive Porträtbüsten von Wiener Berühmtheiten, Franz Werfel, Fritz Wotruber, dem österreichischen Kanzler Paul Schuschnigg. Recht gute Aussichten also. Und dann kamen die Nazis. 1938, unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland, verließen Alma Mahler, ihr jüdischer Mann Franz Werfel und ihre, im Jargon der Nazis, halbjüdische Tochter Anna, die Stadt. Das Ehepaar Werfel zog nach Kalifornien, Anna nach London. Sie erlebte nicht mit, wie die Nazis ihr Atelier verwüsteten, wie später die Bomben des Zweiten Weltkriegs auf Wien den Rest erledigten. Ihr gesamtes Frühwerk wurde vernichtet, bis auf die Büste von Paul Schuschnigg. Doch da hatte sie sich längst auf ein völlig neues Leben eingestellt.
Sie war ein unabhängiger Geist, der auch abenteuerlustig war, der neugierig war. Sie war auch kommunikativ, wenn es darauf ankam. Das war für sie auf der einen Seite keine große Schwierigkeit, einfach weiterzuleben und etwas Neues zu machen. Und dann gibt es ja auch nicht den totalen Bruch. Also sie hat sich mit figurativen Skulpturen, figurativen Arbeiten vor dem Krieg beschäftigt und nach dem Krieg auch.
Anna Mahler heiratete in London zum vierten Mal den russischen, eher glücklosen Dirigenten Anatol Fistulari und bekam eine zweite Tochter, Marina. Sie arbeitete an neuen Werken, konnte einiges ausstellen, war finanziell aber abhängig von der Mutter, die sogar brieflich noch immer an ihr herummäkelte. 1950 war Anna Mahler pleite, fast ihr gesamtes Geld war in Fistularis Orchester versackt. Sie trennte sich von ihm und zog mit Marina zu Mutter Alma nach Kalifornien. Ein drittes Leben also, wieder neue Menschen, wieder neue Ateliers. Anna Mahler selbst aber und ihr Stil änderten sich nicht wesentlich. Sie blieb bei ihren figürlichen, oft übermannshohen Steinmenschen, auch wenn die immer abstrakter wurden, fast vergeistigt. Männer- und Frauengestalten von oft buddhistisch erleuchteter Versunkenheit. Beeindruckend expressiv, aber nicht gerade im künstlerischen Mainstream der Zeit. Die moderne Avantgarde war ihr fremd, die abstrakten, minimalistischen Arbeiten, die wüsten Experimente, die herausfordernd intellektuellen Events.
Davon war sie irgendwie ganz unberührt und das ist schon ein wenig erstaunlich, aber ich erkläre es mir mit einem trotzigen seinen Weg verfolgen und an der Figur festhalten. Das war eben eine Richtung, die ihr einfach mehr gelegen hat und sie konnte sich eigentlich vor allen Dingen äußern im Zusammenhang mit der Darstellung eines Menschen.
Anna Mahler, immer noch schlank, schön und faszinierend, zierlich und doch muskulös durch die schwere Arbeit am Stein, immer noch umworben und begehrt, heiratete ein fünftes Mal den ehemaligen Wiener Theaterregisseur Albrecht Josef. Gemeinsam drehten sie einen biografischen Kurzfilm über Mutter Alma Mahler, doch deren Tod 1964 war für Anna auch eine Befreiung. Sie bekam einen Lehrauftrag an der Universität von Los Angeles, konnte ab und zu ausstellen und doch blieb der große Durchbruch aus. Vielleicht, weil sie zu unfähig oder zu stolz war, sich selbst zu vermarkten? In der musikalischen Welt war sie gut vernetzt, in der Szene der bildenden Kunst kaum. Sie sagte selbst:
Ich bin kein Kämpfer, ich kann nicht kämpfen, aber ich bin sehr widerspenstig.
Anna Mahler hat ihre erste große Einzelausstellung im Festspielhaus Salzburg 1988 zwar noch mit vorbereitet, aber nicht mehr erlebt. Sie war einige Monate vorher, am 3. Juni, in London gestorben, kurz nach ihrem 84. Geburtstag. Ihre Biografin Barbara Weidle:
Sie ist ihren Weg gegangen, hat das einfach konsequent weiterverfolgt. Das war nicht modern, was sie gemacht hat. Und deswegen konnte sie damit auch nicht so einen großen Erfolg haben.
Vielleicht auch, weil sie sich nie ganz aus dem gelöst hat, was sie prägte. Die Eltern, Wien und ihre künstlerischen Ursprünge.
In der Atmosphäre und in den Werken, unter denen ich zwischen 1910 und 1925 aufwuchs.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Anna Mahler, die am 3. Juni 1988 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.